Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Die Zukunft der Bauwirtschaft. Mein Name ist Tobias Augsten und ich leite das Strategiezentrum Bau. Im Auftrag des Bayerischen Bauindustrieverbandes darf ich mich mit spannenden Experten über das Thema Zukunft unterhalten. Und heute haben wir einen Vertreter eines Start-ups bei uns oder eines groß gewordenen Start-ups. Es ist schon lang kein Start-up im eigentlichen Sinne. Und zwar darf ich begrüßen als Gast den Herrn Gregor Müller, Founder und CEO der BIM Systems GmbH. Herzlich willkommen, Herr Müller.
Schönen guten Tag. Vielen, vielen Dank, Herr Augsten.
Herr Müller, berichten Sie uns mal über Ihren Lebensweg und Ihre heutige Funktion und Aufgabe.
Ja, sehr, sehr gerne. Das ist immer eine spannende Frage, wenn ich die erhalte, denn ich komme gar nicht aus der Baubranche. Also originär habe ich was ganz anderes studiert. Und zwar, ich bin Gesundheitsökonom. Das heißt, ich habe BWL, VWL und Medizin studiert und habe dann eben damals meine berufliche Karriere in der Unternehmensberatung begonnen. Und die Unternehmensberatung hat den Fokus auf Operational Excellence. Und ich durfte dort eben den Bereich MedTech, Pharma und Hospital Solutions mit aufbauen. Und ja, im Rahmen meiner beruflichen Laufbahn, denke ich, sieht man da auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen meinem originären Bereich Healthcare und dem Bereich, in dem ich jetzt tätig bin. Und das ist eine gewisse Zurückhaltung, wenn es um Innovation, Digitalisierung und neuartige Prozesse geht. Denn ich war ungefähr 3 bis 4 Jahre im Healthcare-Bereich unterwegs mit Prozess- und Strategieoptimierungen und hatte dann aber doch aufgrund der ein oder anderen herausfordernden Veränderungsbereitschaft in der Branche eben den Bedarf, auch andere, sage ich mal, Inhalte und Branchen zu begehen und da auch ein bisschen zur Erfahrung zu sammeln. Und im Rahmen der Reise durch die unterschiedlichsten Branchen bin ich eben auch irgendwann in diesem Bereich Lean Construction dann eben vorbeigekommen. Und ganz konkret durfte ich dort eben damals bei der Meyerwerft in Papenburg die Optimierung im Bereich Kreuzfahrtschiffbau eben mitbegleiten. Und als ich das dann eben über 12 Monate gemacht habe und mir so ein Gebäude überlegt habe und ich habe auch einen familiären Bezug aus der Baubranche, kam halt eben irgendwann so zum Tragen, so ein Schiff ist eigentlich nichts anderes wie ein schwimmendes Haus, aber irgendwie laufen die Prozesse alle anders. Und irgendwie läuft es alles ein bisschen strukturierter, flüssiger und habe mich dann mit diesem Thema weiterhin beschäftigt. Und eben vor allem gerade dieses Thema modulare Vorfertigung, Prefabrication und diese ganzen Punkte, hat mich doch damals echt sehr, sehr begeistert. Und wie es dann manchmal so ist, dann einfach von heute auf morgen mit dem Thema beschäftigt, Branchenexperten mir gesucht, mit dem ich so ein bisschen in Dialog gehen konnte zu den Themen. Ja, und bin dann eben zufällig zu dem Thema BIM auf das Thema BIM gestoßen. Und das war 2015. Wir hatten gerade gestern unseren 8-jährigen Gründungsgeburtstag. Ja, und habe mich dann eben mal beschäftigt, wie könnte das Thema BIM, wie könnte das Thema digitale Daten eben genutzt werden, um die richtige Information zur richtigen Zeit, in der richtigen Qualität, im richtigen System an die richtige Person zu bringen. So diese klassischen Lean-Prinzipien 5R, wie man da immer so schön sagt. Ja, und auf Basis dieser Grundidee und Grundvision ist dann die BIM Systems gewachsen. Und da sind wir dann eben im Jahr 2015, im 8. Juni, damals eben an den Start gegangen.
Jetzt ist es ja so, dass normalerweise die Start-ups sich entwickeln. Berichten Sie uns mal, was war denn so die Idee, wie Sie gestartet sind und wie hat sich die BIM Systems seitdem weiterentwickelt?
Ja, sehr gerne, weil ich glaube, ich muss gerade nur so ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, jeder Gründer nach 8 Jahren kann die Geschichte erzählen, dass doch den einen oder anderen, wie man so schön sagt, Pivot an der einen oder anderen Stelle gab. Also wir sind damals, 2015, sind wir an den Start gegangen mit der Idee, eben eine BIM-Plattform aufzubauen. Mit der großen Zielsetzung, wie kriegen wir Produktinformationen in Planungsprozesse? Eben um damals dieses Ziel Marketing und Vertrieb, obwohl das Thema BIM vor allem im Bereich der Bauteil- und Bauzulieferindustrie, der stark angesiedelt war, sei mal eben auch Rechenschaft getragen werden kann. Und Ja, wir haben unsere Reise damals begonnen ohne irgendeine Finanzierung. Das heißt, wir sind eben gestartet im klassischen Startup-Ansatz. Man beginnt mit einem Minimalprodukt und dieses Minimalprodukt versucht man eben gemeinsam mit ein, zwei Referenzkunden zu entwickeln und auf Basis dann dieses Produktes eben dann neue Kunden, strategische Investoren, wie aber auch klassisches Venture Capital, Business Angel Capital eben auch zu finden. Ja, gesagt, getan, das dann eben auch genau so gemacht mit der großen Herausforderung, das hat alles ein bisschen länger hin, wie man es ursprünglich gedacht hatte. Ich glaube, grundsätzlich möchte man ja bei dem Thema BIM, Digitalisierung in der Baubranche grundsätzlich einfach auch schon weiter sein, wie man es momentan ist. Und das hat uns natürlich damals als wachstumsstarkes Startup halt auch sehr stark getroffen, weil man wirklich ja einen Prozess, der eigentlich mal auf 18 Monate ausgelegt hat, über 3 Jahre sich gezogen hat. Vor allem auch vor dem Hintergrund, als wir damals eben auch Kapital gesucht haben, war das Thema PropTech, Construction Tech, wo das ja auch gerade untergesiedelt ist, für klassische Venture-Kapitalgeber noch gar kein Spielfeld. Weil eben dieses Feedback war, ist kein skalierungsfähiger Markt, da sieht man eigentlich gar kein großes Potenzial dahinter. Ist ja erst in den letzten Jahren wirklich gewachsen, dieser Bereich, und auch einfach auch im Interesse politisch, wie aber auch aus Kapitalgeberbrille. Ja, und wir haben dann eben die Plattform weiterentwickelt. Wir haben den ersten Business Angel, die ersten Investoren dort eben dann gesucht und sind dann eben sehr stark in die Entwicklung der Plattform aus Sicht der Bauteil- und Baustofflieferanten eben dann losgerannt. Eben mit der Fragestellung, wie können die ihre Produktinformationen in Prozesse bringen, wie können sie ihre Produktinformationen digitalisieren und wie kann man das ganze Thema auch skalierungsfähiger machen, weil ganz, ganz viele Dienstleistungen in diesem Bereich verkauft wurden und Dienstleistungen natürlich für Unternehmen immer so ein Red Flag ist, weil es ja kaum kalkulierbar ist, ist kaum handelbar. Und für uns halt eben das Ziel war, da mit Kunden zu lernen, und eben auch auf Basis der Herausforderungen eine Technologie zu entwickeln, die eben das Ganze skalierungsfähiger macht. Und als wir das dann auch alles gemacht haben und auch einen gewissen, ja, sagen wir mal, Technologiegrad erreicht hatten, da bin ich jetzt ungefähr meiner zeitlichen Dimension im Jahr 2020 ungefähr angekommen, sind wir in den Rollout gegangen und haben dann halt relativ schnell gemerkt, dass zwar schön ist, was wir mit den Herstellern gemacht haben und das auch für die Hersteller passt, aber dass es eigentlich für die Anwender gar nicht passt. So, weil ein Anwender denkt ganz anders, wenn er mit Produktdaten arbeitet. Und das ist natürlich wirklich so eine ganz große Herausforderung, auch als junges Unternehmen. Man kriegt seine ersten Projekte, seine ersten Aufträge von Kunden, die natürlich versuchen, ihre Alleinstellungsmerkmale sozusagen in das Produkt reinzubekommen. Und dabei verliert man vielleicht so ein bisschen auch die Brille des Nutzers. Und der Nutzer ist nämlich der Planer, der Architekt oder der Fachplaner. Und dieses ganze Thema wirklich nutzerzentriert zu bauen und sich auf den Rücken des Anwenders zu setzen, also sagen, wie würdest du eigentlich ideal mit Daten arbeiten und alle anderen müssen diese Anforderungen bedienen. Ich fasse es mal so ein bisschen ganz einfach in meinem Team zusammen. Der Köder, der muss halt den Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und in der frühen Phase haben halt ganz, ganz viele Unternehmen den Köder für den Angler gebaut. Und haben sich damals schon gewundert und heute noch viel mehr, warum eigentlich dieses Thema BIM-Produktdaten einen schwierig kalkulierbaren Return on Investment auch hat. Und das war eben der Grund, warum wir dann vor ungefähr 24 Monaten eben auch den Transfer, wie man so schön sagt, im Startup-Bereich, den Pivot in Richtung der Planenden und Bauausführenden eben auch gewagt haben.
Jetzt haben Sie natürlich den großen Vorteil, dass Sie nicht in der Branche groß geworden sind, sondern Sie haben sich noch eine gewisse externe Sicht bewahren können. Jetzt geht es ja um dieses Thema digitale Transformation. Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen für die Baubranche?
Also ich glaube, man muss diese Herausforderungen immer in unterschiedlichen Dimensionen betrachten. Zum einen hat man auf alle Fälle eine technische Komplexität, die man hat. Vor dem Hintergrund, und da ist natürlich der Dachmarkt auch in gewisser Weise speziell, wenn man sich das mit Nordamerika beispielsweise vergleicht oder grundsätzlich angelsächsischen Ländern, ist es ein bisschen anders. Wir haben halt sehr viele unterschiedlichste Softwarelösungen und Tools im Einsatz, die alle wieder ihren USP haben, die alle wieder ihr Alleinstellungsmerkmal haben, die alle wiederum aber die Herausforderung haben des reibungslosen Datenflusses von System A in System B. Sondern das ist natürlich so eine grundsätzliche technische Problematik, die man eben hat, die Konnektion der unterschiedlichsten Softwarelösungen. Da gibt es natürlich Bemühungen, auch eben, wenn man sich eben den Building Smart anschaut, der eben versucht, eben auch mit dem IFC-Datenformat einen gewissen proprietären Datenaustausch zu ermöglichen zwischen den Systemen. Aber so richtig reibungslos und ohne große Aufwände und Datenverlust läuft es halt aktuell noch nicht. Das kann vielleicht zukünftig mal passieren, aber Stand heute eben noch nicht. Und für uns ist ja auch wichtig, die Digitalisierung heute zu bewerkstelligen und nicht erst in 10 Jahren wieder, weil dann sind wir einfach deutlich zu spät. Das war immer die technische Komponente. Dann ist es, glaube ich, einfach auch grundsätzlich auch das Mindset. Weil eben das Thema Mindset, Partnerschaften, offener Dialog mit vielleicht auch Marktbegleitern untereinander immer noch als ein riesen, ja, Red Flag im Markt gesehen wird. Wenn ich so ein bisschen den Transfer habe und mir einfach auch mal andere Industrien anschaue, und klar, ich weiß, Automobilindustrie ist mit Baubranche nicht vergleichbar, aber trotzdem, glaube ich, kann man ganz gute eben, sag ich mal, Möglichkeiten auch ableiten. Es gibt halt einfach Branchen, da stimmen sich Marktbegleiter untereinander ab zu bestimmten Basisanforderungen. Weil sie halt eben sagen, wir sind OEMs, das sind Automobilhersteller, und wir verbauen halt alle Produkte von der gleichen Zulieferindustrie. Also ist uns auch allen geholfen, wenn es eine gewisse Einheitlichkeit und Datenstruktur gibt. Und da geht es mir halt eben nicht nur rein um die Daten, sondern, falls wieder aus dem Healthcare-Bereich, da gibt es halt so diesen Ansatz, es gibt lokale Einkaufsgemeinschaften. Das sind halt eben Krankenhäuser, die sind zwar trotzdem lokal, stehen in einer gewissen Weise im Wettbewerb, aber trotzdem haben sie sich halt für sich erkannt, dass halt schon sinnhaft ist, Volumen zu bündeln und auch andere Mengeneffekte im Einkauf zu realisieren. Sowas ist in der Baubranche aktuell fast kaum denkbar. Dass ich einfach mal Marktbegleiter innerhalb einer Region nehme, die sich zusammensetzen und sagen, ja, wir wollen vielleicht gemeinsam auf Händler zugehen, wir wollen gemeinsam auf Bauzulieferer zugehen und wir wollen einfach gemeinsam bestimmte Volumina bündeln, weil das Ziel ist eben, ja, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. So. Und das sind eben so diese Themen, wo ich sagen muss, rein vom Mindset her ist das echt eine Challenge, da die richtigen Personen eben und auch, ja, Treiber, nenne ich es jetzt einfach mal, eben auch zu finden und die eben auch in die Richtung dann zu bewegen. Und als letztes Element ist halt dieses Thema der Mensch. Wir könnten ganz, ganz viele Dinge technisch ohne große Probleme umsetzen. Aber der Change-Prozess, der mit einhergehen muss, die Leute eben auch abzuholen, bei den Leuten eben auch die Ängste zu nehmen, dass die Technologie an der einen oder anderen Stelle eben auch unterstützend ist, ist, glaube ich, spätestens seit die Diskussion mit KI und ChatGPT eben laufen, noch viel, viel größer geworden und das Bewusstsein auch gerückt. Und das sehen wir halt auch häufig, man könnte schon viel, viel mehr machen und ist auch technisch möglich, aber muss halt kleine Schritte gehen, in kleinen Schritten die Leute mitnehmen, denn der große Schritt sorgt halt häufig eben auch dafür, dass eben die Leute sich ein bisschen erschrecken und dann erstmal über den Stift fallen lassen. Und das sind so diese Herausforderungen, die wir wahrnehmen, aber eben auch versuchen, mit entsprechenden, ja, Innovationstreibern, aber eben auch, ja, dann voranzubringen.
Jetzt blicken wir mal in die Zukunft. Es gibt ja so gewisse technologische Trends, wo man merkt, es sind jetzt Meilensteine noch auf dem Weg, wie zum Beispiel so eine Schnittstellenharmonisierung, Rechnerkapazitäten etc. Jetzt versuchen Sie mal zu beschreiben, wie sieht denn das Planen und Bauen idealtypisch in 10 Jahren aus?
Zum einen gehe ich davon aus, dass sich grundsätzlich der Prozess logischerweise ändern wird. Also das ist ja genau das Thema, was grundsätzlich mit BIM erstmal einhergeht, früher mehr Informationen zu haben, um eben auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können, wo vor allem auch ein Änderungsmanagement noch möglich ist. Das klingt in der Theorie immer simpel, weil jeder, der irgendwie produzierend ist, ja, sagt, ist doch klar, ich produziere doch erst, wenn ich geplant habe. Und die Baubranche halt so ist, dass ich planungsbegleitendes Bauen mache. Aber wenn man das Thema halt noch weiter vorantreibt, dann hat das ja noch ganz andere Auswirkungen. Das heißt, ich glaube auch, dass sich auch die Leistungsbilder der jeweiligen Beteiligten massiv ändern werden. Ich bin sehr stark davon überzeugt, dass der Planer und der Architekt noch einen viel, viel höheren Einfluss haben wird in der Frage, was sind die passenden Bauteile und was sind die passenden Produkte zu Anforderungen. Eben aus unterschiedlichsten Dimensionen. Einmal eben rein aus der Dimension, weil er es kann, weil er sich frühzeitig einfach auch beschäftigen muss. Dann vor allem dieses Thema ESG, Nachhaltigkeit, was einfach einen massiven Effekt momentan auslöst, weil ich muss frühzeitig produktbasiert sein, um überhaupt Simulationen machen zu können. Weil ich kann halt doch eine Lüftungspumpe nicht einfach so von unterschiedlichsten Herstellern als Substitut verwenden, sagen wir es mal so. So, und vor allem halt auch, und das ist immer die Diskussion, die ich hier bei den Händlern immer wiederum habe, ist ja klasse, dass die Handelsindustrie innerhalb von 24 Stunden auf die Baustelle liefern kann. Aber brauche ich das überhaupt? Wenn ich schon frühzeitig eigentlich 2 Jahre vorher weiß, welches Produkt dort verplant wird. So, und das geht alles da rein, dass ich glaube, dass in der Zukunft die Wertschöpfung sich verändert. Zum anderen die Tiefe der Planung, sage ich mal, sich verlagert in viel frühere Phasen herein und dass ich halt eben die Möglichkeit habe, auch durch eine Reduzierung der Varianten auch Komplexität zu beherrschen. Und was ich damit sagen möchte, ist, warum brauche ich 10 hoch 21 Varianten von einer Brandschutzklappe? Es würde mir auch viel weniger tun an der Stelle. Nur weil ich es produzieren kann, muss ich es ja nicht produzieren. Und dieses Gebäude als Sicht eines Bauproduktes zu betrachten, was eben auch skalierungsfähig, repetitiv produziert werden muss und der Alleinstellungsmerkmal dann eigentlich nur noch durch das Chassis, durch die Hülle entsteht. Das ist, glaube ich, ein Gedanke, den wir versuchen, auch da immer bei uns im Team und in unseren Diskussionen eben einzupflanzen. Und wenn ich den mal so eingepflanzt habe, dann wird sich halt eben wirklich der Vergabeprozess, der Bemusterungsprozess, der Einkaufsprozess eben deutlich eben ändern. Und vor allem halt eben dann auch nicht nur immer die Frage in die Planung, sondern wirklich rein auch dann in die Bauausführung und dann auch in den Betrieb. Weil spätestens, wenn dann irgendwann mal das Thema IoT kommt, wenn dann Analyse von Produkten, sagen wir im Betrieb, wie sie sich wirklich verhalten haben, das wieder in die Planungsdaten für das nächste Gebäude, für das nächste Bauprodukt wieder zurückfließt. Und da ist es das, glaube ich, einfach eine Verzahnung. Und deswegen erachte ich so diesen Prozess künftig eigentlich mehr als ein Cycle. So, also ich habe halt dieser Cycle des Gebäudes, der dreht sich dann immer weiter, wird dann immer wieder, sage ich mal, optimiert. Und so müssen wir es eben auch repetitiv in den Prozessen und auch im Datenmanagement denken.
Um das mal in meinen Worten zusammenzufassen, es geht also darum, mit Technologie Verschwendung am Bau zu vermeiden, eben nicht nur mit Technologie, sondern auch mit neuen Prozessen. Jetzt meine abschließende Frage. Was würden Sie sich denn von der Politik als rahmensetzende Institution wünschen, damit dieses Vermeiden von Verschwendung, dieses neue Bauen auch möglichst schnell Realität wird?
Ja, also da muss ich so ein bisschen wieder auf meine Ausbildung mich zurückberufen. Ich bin damals eben in der Universität Bayreuth von meinem Volkswirtschaftsprofessor damals gelehrt worden. Ja, die Politik soll sich eigentlich so wenig wie möglich in die Dinge einmischen. Die freie Marktwirtschaft wird die Sache eben schon regeln. Und so sehe ich das auch weiterhin. Also ich sehe es wirklich, der freie Markt wird es regeln. Der freie Markt muss es regeln an der Stelle. Es macht auch keine große, nicht groß zielführend, da jetzt irgendwelche Datenstandards und Datentemplates einfach vorzugeben. Weil dafür ist der Markt einfach zu heterogen und auch zu zerklüftet an vielen Stellen. Und ich fände es einfach da immer wichtig, lieber Ergebnisse und Ziele vorzugeben. Und der Weg zur Erreichung dieser Ergebnisse und Ziele, der muss offen sein. Der muss technologieoffen sein, der muss eben auch kreativ sein. Und der muss auch an der einen oder anderen Stelle mit einem gewissen Trial-and-Error-Prinzip eben auch, abgebildet werden. Und aus allem anderen sollte sich meiner Meinung nach die Politik erstmal rausziehen. Denn ja rein über die Ergebnissteuerung würde ich mit Sicherheit nach der ein oder anderen wiederkehrenden Iteration das beste Ergebnis erreichen werden.
Herr Müller, ich bedanke mich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen und der BIM Systems alles, alles Gute und bis demnächst.
Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Freuen Sie sich mit uns auf die nächste Folge unseres Podcasts in 14 Tagen.